Den Predigtext für den heutigen Gottesdienst finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 4. Und dort sind es die Verse 19 bis 26. Wir steigen damit ein in dieses Gespräch, das Jesus mit der Frau aus Samarien vom Jakobsbrunnen geführt hat. Und dort lesen wir ab Vers 19. Die Frau spricht zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Zum Gebet und anschließenden Lied bitte ich Sie aufzustehen. Herr Jesus Christus, jetzt wollen wir dir an diesem Morgen danken, dass wir in deinem wunderbaren Namen hier zusammen sein dürfen, dass wir einander sehen können, dass wir beten können, dass wir singen können und dass wir deine Worte, die Worte des Lebens hier in unserer Mitte haben. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass in diesem Gottesdienst du groß wirst und dass wir dir begegnen in deinen Worten. Und wir bitten dich, dass du dazu Norbert Rose ausrüstest und ihn bevollmächtigst, uns das Gehörte, das gelesene Wort, uns verständlich zu machen. Und dann bitten wir dich an diesem Morgen nicht nur für uns hier in diesem Raum und für die, die mit uns im Livestream verbunden sind, sondern wir bitten dich an diesem Morgen auch wieder ganz bewusst für unsere Kinder, die mit uns hier ihren Gottesdienst feiern. Wir bitten dich, dass du sie segnest und alle die, die sich um sie kümmern. Und wir danken dir, dass über diesem Haus deine Augen offen sind und dass du wirksam hier in unserer Mitte bist. Wir beten, Herr, für deine Gemeinde, wo auch immer sie an diesem Tag sich sammelt. Und ganz besonders gehen unsere Gedanken heute Morgen zu denen, die in den unterschiedlichsten Pfingsttreffen in unserem Land sich heute treffen können. Ach, es ist unsere ganz große Bitte, dass du wirksam da bist durch deinen Geist und Leben aufbaust, Leben, was aus dir kommt. Aber wir denken auch an die, die überall auf dieser Erde sich sammeln, teilweise in ganz schwierigen, notvollen, bedrängten Situationen, dass du wirksam da bist durch deinen guten Geist. Wir bitten dich heute Morgen einmal ganz besonders für unsere Geschwister in der Türkei, die dort deinen Namen erheben und dort für dich das Lob und die Ehre bringen. Tu ihn wohl, stärke sie, weis ihnen den Weg, auch den nächsten Weg in den nächsten Jahren unter der gewählten Regierung. Und dann bitten wir dich auch für dein Volk Israel. Wir bitten dich, dass du ihnen die Augen öffnest für dich, ihren wunderbaren Messias, von dem in diesem Wort Gottes so eindrücklich die Rede ist. Danke für jeden, der von dir das Geschenk bekommen hat, dich, Herr Jesus, als Messias zu ehren und anzubeten. Und dann danken wir dir, dass du auch über unserem Land wachst. Wir legen dir die Verantwortlichen in welchem Bereich auch hin. Und wir bitten dich aus purem Erbarmen immer wieder, immer stärker, immer klarer, um noch einmal einen Aufbruch für dich, den lebendigen, den einzig wahren Gott, Jesus Christus. Danke, dass du hier in unserer Mitte bist. Danke, dass dein Geist in uns wohnt. Danke, dass dein Geist das Wort lebendig macht. Wir ehren dich und beten dich an. Amen.
Eine Frau begegnet Jesus, eine namenlose, unbekannte und eigentlich auch völlig unbedeutende Frau, über die wir so gut wie gar nichts wissen, außer den wenigen Sätzen, die wir hier lesen. Sie taucht später in den Evangelien, in der Bibel, soweit wir wissen, nicht wieder auf. Sie verschwindet einfach wieder hinter den Kulissen. Sie wird auch bei den anderen Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, einfach übergangen. Sie wird gar nicht erwähnt, als gäbe es sie gar nicht, als wäre sie völlig unwichtig. Und trotzdem enthält diese kurze Begegnung so viel Wichtiges für uns, so wie die Begegnung mit Jesus immer Entscheidendes für uns beinhalten. Wir kennen das vom Johannesevangelium, Johannes 3 haben wir schon gesehen, Nikodemus in dieser zufälligen, scheinbar zufälligen Begegnung in der Nacht. Diese Frau, die hier auftaucht am Jakobsbrunnen, schon das dieser Brunnen, diese ganze Geschichte Israels, diese Geschichte der Vergangenheit hier vor unseren Augen auftaucht, müsste eigentlich eine gewisse Aufmerksamkeitsfokussierung auslösen auf diese Szene, auf diese Frau, auf das, was hier passiert. Und es lohnt sich ein zweiter und vielleicht auch ein dritter Blick. Zunächst ist da offensichtlich eine Frau, die auch in ihrem eigenen Volk nicht besonders angesehen ist. Sie hat ein, so würden wir vermuten, ein bewegtes Leben. Sie ist eine stadtbekannte Sünderin. Sie geht zur heißen Mittagszeit an diesen Brunnen, weil sie den anderen Frauen nicht begegnen will, die früh am Morgen gehen. Weil sie dieses Spießrutenlaufen nicht erträgt, das ihr da jedes Mal begegnen würde. Und so gerät sie plötzlich mit Jesus zusammen, mit dieser Begegnung mit Jesus. Sie haben ja auch eine Begegnung gehabt heute Morgen, schon hier auf ihren Plätzen. Da ist nicht so viel passiert. Das war nett, das war schön, aber passiert ist vermutlich nicht so viel zwischen ihnen. Wenn uns Jesus begegnet, dann kann da etwas passieren. Und wir erbitten das vorm Gottesdienst, jeden Sonntag und vor jedem anderen Gottesdienst, dass da etwas geschehen mag unter uns, mit uns, an uns. Und genau das erlebt nun diese Frau, die dem Spießrutenlaufen entgehen möchte und mitten ins Schwarze trifft. Also mitten hinein in diese Begegnung mit Jesus. Zunächst nur ein anfänglicher Smalltalk. So sieht es jedenfalls aus. Ein Ausleger schreibt, das ist eine fröhliche Begegnung. Sie reden miteinander. Die Frau denkt sich vielleicht ihren Teil, was will dieser Mann von mir? Was will schon ein Mann von ihr, der sie so anspricht? Und da kommen sie in einen Plauderton hinein, reden über das eine oder andere, bis Jesus ihr lebendiges Wasser anbietet, von dem man angeblich nie mehr Durst bekommt. Das interessiert diese Frau, denn jeden Tag zu diesem Brunnen zu latschen, das findet sie richtig überflüssig. Und diese Perspektive zu haben, dass es auch anders ginge, das wäre schön. Und dann gibt es plötzlich eine entscheidende Wende, als dieser Smalltalk plötzlich zu Ende ist, nämlich mit der Frage oder mit der Aufforderung, hol deinen Mann. Und sie merkt plötzlich, jetzt wird's richtig eng. Und sie sagt das auch, dass sie da ein bisschen Probleme hat. Sie versucht, sie herauszureden. Sie merkt, dass es jetzt wieder alles um ihren Lebenswandel geht, dass sie jetzt wieder reduziert werden soll auf ihre Schuld, auf ihre Sünde, auf das, was in ihrem Leben alles ist. Immer wird ihr dieses Problem unter die Nase gerieben. Du bist keine von uns. Du hast einen Aussatz im Moralischen. Irgendetwas stimmt mit dir nicht. Und sie versucht, sie herauszureden und sagt, ich habe keinen Mann. Und dann heißt es, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Und spätestens in diesem Augenblick ist alles Smalltalk-Geplänkel zu Ende. Jetzt geht's ans Eingemachte. Die Fassade ist durchschaut und jetzt wird über das gesprochen, was gesagt werden muss. Nämlich das ganze Lebensdesaster taucht hier plötzlich vor ihr auf. Wir wissen nicht, was im Leben dieser Frau alles gewesen ist. Wir wissen auch nicht, was die anderen alles gewusst haben. Wir erfahren, dass sie schon 5 Männer gehabt hat. Und dass der sechste Mann auch nicht ihre ist, mit dem sie da irgendwie liiert ist und ihren Weg da geht, ihr Leben gestaltet, wahrscheinlich ohne mit ihm verheiratet zu sein. Eigentlich kaum denkbar, dass sie so ganz offen in wilder Ehe, wie wir ja sagen, gelebt haben soll. Aber die meisten Ausleger legen das genauso aus. Vielleicht wissen andere auch nicht, dass es schon 5 oder sogar 6 Männer gewesen sind, dass sie deswegen so überrascht war. Hier kommt nun einer, der weiß nun um alle in ihrem Leben. Der zählt sie ihr auf. Der weiß mehr noch als viele andere. Jesus weiß. Und trotzdem hat Jesus ihr keinen Ehebruch vorgeworfen, sie nicht der Hurerei bezichtigt, sondern Jesus sagt ihr einfach nur, was in ihrem Leben ist. Und das reicht schon. Das reicht schon. Wenn Jesus vor uns steht und uns einfach nur das sagt, was in meinem Leben ist. Und weiter komme ich nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und das reicht, um zu sagen, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also nicht irgendein kleiner Prophet, nicht ein Mann mit einer prophetischen Gabe oder einer prophetischen Neigung oder einem prophetischen Denken oder Sinn oder Interesse, sondern hier steht der vor ihr, der wirklich Prophet ist. Wir könnten sagen aus Offenbarung 1 und 2, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen. Hier kommt einer, der bis in die Tiefen ihres Lebens durchschaut und ihr sagt, was in ihrem Leben ist. Und plötzlich stehen da ganz andere Fragen im Raum. Mein ganzes Leben. Was ist aus diesem Leben geworden? Wo komme ich her? Was war einmal gedacht mit meinem Leben? Welche Chancen, welche Möglichkeiten hätte es geben können für mich? Und wie ist dieses Leben mir komplett aus dem Ruder gelaufen? Aber das alles wird nicht verhandelt. Sondern die einzige Frage steht plötzlich da, nämlich die Frage nach der Religion. Und die ist ja nicht unwichtig, nämlich die Frage, wo sollen wir anbeten? Was ist richtig, Gerizim oder Jerusalem? Nämlich Gerizim, dieser Berg, dieses Heiligtum, das dann irgendwann im sogenannten Nordreich Israels entstanden war, in den 10 Stämmen, die da abtrünnig geworden waren. Und da stand nun dieser Tempel. Welcher Tempel ist nun richtig? Von der historischen Linie her müssten wir sagen, Gerizim ist älter. Jedenfalls auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ist ein anderer Ort älter. Aber nach dem Gesetz müsste man eigentlich sagen, nach der Führung Israels würden wir sagen, der Gerizim, der hat vieles für sich. Das war das erste große Heiligtum, der erste große Ort, an dem sie anbeten sollten, an dem sie Segen und Fluch von dem anderen Berg sagen sollten, der daneben stand. Was gilt nun, Gerizim oder Jerusalem, Nordreich, Südreich, Samaria oder Juda? Die Frage, die bis heute zu den zentralen Fragen gehört, auch in unserer Zeit. Was stimmt jetzt? Wie reden Sie mit Ihren muslimischen Nachbarn? Wie reden Sie mit den Atheisten, die Ihnen das immer vorhalten, dass es auch so viele verschiedene Richtungen gibt? Warum wir als Christen behaupten, wir hätten die Wahrheit? Wie kann man das begründen? Wer sagt die Wahrheit? Wem soll man glauben? Und wie finden wir heraus, was Wahrheit ist? Reicht es zu sagen, ich bin einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, ich hatte gar keine andere Chance, als diesen Weg zu gehen? Ist das schon der Grund dafür? Gibt es überhaupt eine Wahrheit? Und dann zu sehen, wie viele Diskussionen es um diese Frage gibt, auch heute. Also nicht irgendwo, nicht jenseits von uns, nicht weit entfernt, sondern dass diese Diskussion ja ständig wieder angezettelt wird, auch um uns und in unserer Umgebung. Nicht nur die Diskussion zwischen Christen und Muslimen, sondern auch die Diskussion, wer hat denn nun recht? Wo ist denn die Wahrheit? Enthalten nicht alle Religionen ein wenig Wahrheit? Das ist der Stand, auf dem wir heute in unserer Gesellschaft sind. Glauben wir nicht alle an denselben Gott, den Gott Abrahams? Ich vermute, keiner wird hier sein, der dem zustimmen würde. Wir wissen aber, dass viele, die auch im Livestream zuschauen und zuhören oder später hören, permanent das gesagt bekommen, dass wir doch alle denselben Gott haben, dass man das eigentlich gar nicht entscheiden oder differenzieren muss, sondern lass doch den Leuten ihren Glauben, und das ist verwirrend. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit einem Kollegen, das ist schon einige Jahre her. Das war ganz kurz vor der Allianz Gebetswoche, also Januar, das kennen Sie. Jedes Jahr wieder Allianz Gebetswoche und dann kamen wir ins Gespräch darüber und dann sagte er plötzlich, da machen wir nicht mit. Und ich war ein bisschen erstaunt. Dann kam die Begründung, die sehr sonderbar war. Er sagte, wir beten mit anderen. Wir haben einen Kreis, da kommen Christen und Juden und Muslime und ein paar Interessierte zusammen. Und da beten wir zusammen, denn die beten alle zu Gott und wir beten auch zu Gott. Warum sollen wir das nicht zusammentun? Alle, die diesen Gott kennen, die ihn ehren, nach dem Motto, in meiner Gemeinde beten wir mit allen. Mit allen, nur nicht mit der Evangelischen Allianz. Das ist sonderbar. Und spätestens da muss man aufwachen, was da denn eigentlich geschieht. Und darum muss diese Frage sehr deutlich geklärt werden, denn bevor es zu dieser Begegnung von Jesus mit dieser Frau kommt, hieß es am Ende von Kapitel 3 sehr deutlich, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und diese Geschichte, die jetzt folgt, ist sozusagen eine weiterführende Illustration für diesen wesentlichen Satz. Ohne Jesus kein Leben. Nur in Jesus haben wir, was wir haben. Und da fängt dann die Diskussion an. Es gibt doch viele Muslime, wirklich viel. Ich kenne auch manche, die sind tiefgläubig. Es gibt viele Muslime, die sind hochanständig. Es gibt viele Muslime, die Sünde mit ganzem Ernst hassen, wie wir es in den Psalmen lesen. Es gibt viele Muslime, die leben ihren Glauben viel treuer als der ganz große Teil der Christenheit. Es gibt viele Muslime, die den Namen ihres Gottes heiligen, so gut sie es können, mit ganzem Ernst. Die um ihres Glaubens willen auch ihr Leben riskieren, ihre Gesundheit riskieren, die überhaupt auch nicht feindselig sind. Die Bilder, die wir vor Augen haben, diese fanatischen und diese politischen Muslime, die zum Teil kriminell sind, die ihre eigene Religion längst hinter sich gelassen haben, den Glauben hinter sich gelassen haben. Das ist ja nicht die muslimische Welt, sondern da sind so viele, die sich mit allem bemühen, ihren Glauben auch zu leben. Und wenn wir fragen würden, wer hält sich denn näher und enger an die Gebote Gottes in der Tora? Sind es die Juden oder die Christen oder die Muslime? Würden wir wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, es sind wahrscheinlich die Muslime. Abgesehen von den orthodoxen Juden, die es natürlich auch noch gibt, in einer relativ kleinen Zahl, aber die Muslime in ihrer großen Masse, die das sehr, sehr achten. Mit wenigen Abwandlungen, so wie auch die Samaritaner damals nur wenige Abwandlungen hatten zur Tora. Das war nicht viel, das könnte man vernachlässigen. Man könnte noch eine Gemeinschaft konstituieren zwischen Juden und Samaritanern. Das kann doch nicht alles falsch sein. Und heute sagen das ganz viele in der öffentlichen und christlichen Theologie. Es gibt keine Wahrheit, sondern alle haben ein wenig Wahrheit in ihrem Glauben. Ein Professor für systematische Theologie sagte mir im Gespräch, alle Menschen haben den Heiligen Geist. Das ist doch klar, denn alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Alle, das kann man ganz schön sagen, nämlich alle Menschen partizipieren am Heiligen Geist. Dann klingt das nicht so platt, dann klingt das schon ganz theologisch. Ja, und man muss es alles theologisch verstehen, heißt es dann. Und dann haben wir solche Sätze und wissen nicht mehr, wo es eigentlich lang geht. Klingt gut, klingt logisch, klingt akzeptabel. Alle haben irgendwie doch noch ein Restempfinden für das, was heilig ist. Das darf man denen nicht absprechen. Nun steht da aber Jesus und sagt, wer dem Sohn nicht gehorsam ist, das heißt, wer nicht hört und nicht glaubt dem, der uns von Gott gesandt ist, der hat das Leben nicht. Und das ist eine sehr klare Definition. Der hat das Leben nicht. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist auch Johannes Evangelium, Kapitel 5, gleich im Anschluss daran. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wir könnten eine ganze Reihe von solchen Worten von Jesus noch einmal nennen oder auch in den weiteren Schriften, wenn es heißt, in keinem anderen ist das Heil. Das ist Definition, das ist nicht nur persönliche Meinung von Petrus, Johannes, Paulus und ein paar anderen, sondern das ist Definition, das ist Wort Gottes, das ist Klarheit. In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das klingt für manche exklusiv, das klingt für manche angriffig, das klingt für manche nach Ausschluss oder nach Engstirnigkeit. Kann man uns alles vorwerfen? Für mich klingt das vor allem nach Klarheit, nach Eindeutigkeit. Das klingt nach einer weit offenen Tür, nach einem Weg, den ich nicht mehr suchen muss, sondern der schon da ist. Sie können ja auch weitersuchen. Sie können sich die Mühe machen, durch die halbe Welt zu reisen, und manche haben das ja gemacht, haben alles erst einmal durchprobieren müssen, um am Ende zu sehen, dass sie doch bei Jesus landen, wenn sie denn bei ihm gelandet sind. Und merken, wie viel Zeit, wie viele Jahre, wie viele Jahrzehnte sie vergeudet haben von ihrem Leben, bis sie endlich bei ihm angekommen sind. Hätte man früher haben können. Wenn man nicht dauernd seine Stacheln aufgerichtet hätte bei diesem Satz, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wir können die Suche beenden. Wir können hören, gehorsam sein auf das, was er uns zu sagen hat, und dann wie die Jünger Jesu reagieren und sagen, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und wir hören das Staunen daraus und wir merken zugleich, wo uns andere vielleicht vorwerfen könnten, das sei aber ein sehr schlichtes Evangelium, wenn wir immer nur von Jesus reden, dass man nur Jesus braucht, nur an Jesus glauben und dann hast du schon alles. Das ist kein schlichtes Evangelium, das ist kein einfaches Evangelium. Sondern wenn Paulus sagt, in ihm haben wir die ganze Fülle der Gottheit. Wenn sie keine Ahnung haben, wer Gott ist, dann kann es ein schlichtes Evangelium sein. Da haben wir Gott, da haben wir Jesus und du kommst zu ihm und alles ist gut. Wenn wir verstehen, was das für ein Geheimnis ist in Jesus, was für ein Geheimnis in diesem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wir kriegen es ja nicht einmal hin, das aufzulösen. Und wir leben schon seit, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Jahren in der Gemeinde und lesen die Bibel und haben immer noch damit unsere Not zu erklären, was es mit diesem dreieinigen Gott auf sich hat. Das ist Geheimnis. Und ich vermute oder fürchte, dass wir mit diesem Geheimnis bis ans Lebensende nicht zu Ende kommen. Kein einfaches Evangelium. Geheimnisvoll, herrlich, ewig, unvergleichlich. Alles in dieser Gestalt von Jesus. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir könnten ja nochmal zurückgehen zu Johannes 1 und ein wenig sehen, wie wird denn diese Geschichte von Jesus eingeführt. Sie stolpern ja schon über die ersten 12, 16 Verse und verstehen fast nur noch Bahnhof in Johannes 1. Wie schwer das ist, ihn zu fassen, ihn zu erkennen und trotzdem dahin zu kommen mit Petrus. Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und da taucht der Geist Gottes auf. Wenn er nicht redet, wenn er nicht offenbart, und das gilt auch hier unter uns. Wenn er nicht offenbart, wenn er nicht sieht, dann können wir aufstehen und gehen. Dann kommt nichts von all dem bei uns an. Aber er ist da. Und er redet und er zieht, auch durch manch ein Gestammel von uns hindurch, ist er da und er redet und zieht und lässt uns dieses Geheimnis aufgehen, wie es Petrus aufgegangen ist. Aber die Frau am Brunnen, die hat es noch vor Petrus verstanden offensichtlich. Die war noch früher, obwohl sie gar nicht zu seinem eigentlichen Volk, zu den Juden gehörte, sondern offensichtlich zu den anderen, wo man nicht genau sagen kann, mit wem haben wir es da eigentlich zu tun. Ist das noch Israel? Das war ja ein Vielvölkergemisch, was da zusammen war in Samaria. Wir kommen noch drauf, was es für ein sonderbares Gemix da war. Aber sie hat ihn verstanden. Und seitdem heißt es immer wieder, wir glauben an Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist dem Apostel Paulus so wichtig, dass es immer wieder nennt. Wir glauben nicht einfach an Gott. Jakobus sagt, die Teufel tun es auch und zittern, sie glauben auch an Gott. Das ist nicht das Zentrum, sondern wir glauben an Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Da haben wir wieder eine Definition. Entweder ist unser Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Entweder ist Jesus der Sohn Gottes oder wir haben es mit einem unbekannten Gott zu tun. Wir haben keine Verbindung, keine Begegnung. Nur in Jesus haben wir auch den Vater. Wir glauben an Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ohne ihn haben wir nichts. In ihm haben wir alles. Wir haben die Erlösung durch sein Blut. Wir haben die Vergebung unserer Sünden durch sein Kreuz. Wir haben den Reichtum, die Fülle seiner Gnade. Ist uns das überhaupt bewusst? Was das heißt, die Fülle seiner Gnade zu haben, von seiner Gnade haben wir genommen Reichtum um Reichtum, Gnade um Gnade. In ihm sind wir zu Erben eingesetzt, nicht zu Knechten, nicht zu Dienern, nicht zu Nachfolgern, die irgendwelche Leistungen abzuliefern haben, sondern wir sind Erben. In ihm haben wir das Wort der Wahrheit unter uns, ein lebendiges Wort. In ihm sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ganz wichtig für uns. Ob ich das jetzt fühle, ob ich immer auf Wolke 7 schwebe und immer ein bisschen über dem Erdboden schwebe, das ist nicht gefragt. Aber dass ich versiegelt bin mit dem Heiligen Geist und niemand dieses Siegel brechen kann, außer ihm. Und er wird es nicht tun. Versiegelt mit einem starken, unauflösbaren Siegel. In ihm sind wir und er in uns. Wir könnten dann noch ganz lange auf dieser Linie weitergehen und weitermachen. Das taucht plötzlich als eine ganz neue Wahrheit vor dieser Frau auf. Ich muss nicht auf den Gerizim. Ich muss nicht nach Jerusalem gehen. Ich muss auch nicht nach Mekka oder nach Rom oder irgendwo anders hingehen. Ich muss auch nicht mehr an diesen Brunnen gehen, sondern jetzt habe ich etwas ganz anderes. Ich darf durch Jesus und durch den Heiligen Geist nun direkt vor dem lebendigen Gott stehen. Und zwar wo immer ich bin. Dass das jetzt gilt, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht schon wüsstest. Du kennst meine Gedanken von ferne. Du bist in der größten Finsternis, in der größten Tiefe, in der größten Dunkelheit, in der tiefsten Hölle, gegenwärtig, überall da, wo ich bin, warst du schon vor mir. Es gibt keinen einzigen Ort in dieser Welt, wo du nicht schon da wärst. Du hörst mein Reden, du hörst mein Schreien aus der Tiefe. Was haben wir denn nicht alles gesungen gerade? Genau das ist es. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, den wir also nicht sehen, nicht fühlen, nicht ahnen können und trotzdem wissen, dass er da ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dir's vergelten, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ohne dieses Wissen wäre all unser Beten relativ unsinnig. Aber mit diesem Wissen lohnt es sich, morgens früh aufzustehen, ins Gebet, in die Stille, ins Kämmerlein, ins Schweigen und ins Bibellesen zu gehen und zu sagen, und da bin ich Herr, mit allem, was zu meinem Leben gehört. Lob und Dank und Freude und Staunen, aber auch der ganze elende Dreck meines Lebens. Und du bist da und du hältst es aus und du erträgst es. Und es gilt sogar, wenn jemand unter uns sein sollte, der nicht mehr beten kann. Ich weiß das aus manchen Gesprächen, dass das manchmal einfach nicht mehr gelingt, nicht mehr funktioniert. Selbst dann gilt es noch, der die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er füttert die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wenn man den Sohn hat, dann gilt das. Wenn man ihn nicht hat, dann gilt das nicht. In Jesus haben wir das alles. Ohne Jesus haben wir nichts davon. Das ist das eine. Johannes 4 hat aber noch eine ganz andere Ebene und die wollen wir auch noch anschauen, nämlich da ist diese Frau in der Wüste. Ich hatte gesagt, eine unbedeutende, unbekannte, namenlose Frau, die kann man eigentlich auch wieder vergessen. Es gibt viele Menschen, die ihm so begegnet sind, eine Frau am Jakobsbrunnen. Vielleicht wird da schon manches an Assoziationen in uns lebendig. Eine Frau an der Quelle Israels, das ist nämlich dieser Brunnen, der lebendige Brunnen. Das ist nicht nur eine Zisterne. Zisternen spielen ja auch eine Rolle, die mit Händen gemacht sind und gekalkt und doch kein Wasser geben. Hier geht es um einen Brunnen Jakobs, in dem auch eine lebendige Quelle da ist. Das ist der Unterschied zwischen Brunnen und Quellen, also zwischen Zisternen und dem, was man an Regenwasseransammlungen da zusammengebastelt hat. Hier geht es um die Quelle Israels und diese Quelle Israels, die ist längst zusammengefallen. Da liegt Schotter und Stein und alles Mögliche drin. Und da holt sie ihr Wasser, Brackwasser, trübes Wasser. Eine Frau mit 5, 6 Männern, also 5 Männer, die sie gehabt hat, die auch mit dem 6. nicht wirklich eine Einheit ist, liiert ist, verheiratet ist. Und wir ahnen oder sehen, das ist Samaria. Das ist nicht eine beliebige Frau, die hier auftaucht vor diesem Brunnen, sondern hier ist Samaria, hier ist Israel, die Untreue. Denn das ist ja Samaria, das verlorene Nordreich Israels, wo man immer gedacht hat, wo sind die eigentlich geblieben? Bis auf diesen ganz kleinen Rest, der sich irgendwann den Juden angeschlossen hat, aber die große Masse der 10 Stämme des Nordreichs sind ja einfach irgendwo verschwunden, untergegangen, spielen keine große Rolle mehr, haben sich im Lauf der Zeit nach dem Exil vermischt mit anderen Völkern. Und wir landen damit direkt beim Propheten Hosea, der ja ein Prophet war, gerade für dieses Volk der 10 Stämme aus dem Nordreich. Das wird sehr deutlich beschrieben, sie haben sich mit 5 Völkern gemischt. Mit 5, also nicht irgendwie mit einer Menge von Völkern, sondern mit 5 Völkern, 2. Könige 27, können Sie es nachlesen, da sind 5 Völker genannt, mit 5 verschiedenen Religionen, 5 verschiedenen Göttern haben sie sich verunreinigt. 5 Männer hast du gehabt und der 6., also dem, von dem du jetzt so redest, dass ihr auch an diesen Gott glaubt und auch die Tora kennt und auch daran festhaltet und auch auf dem Tempel seid, auf dem Garizim, das ist nicht dein Mann. Mit dem ist auch keine Einheit da. Sie sind fromm und religiös, sie haben sogar die Tora bewahrt im Nordreich. Sie haben sogar extra einen hohen Priester gesandt bekommen vom König Assyriens, der sie ihnen das wieder sagen sollte, was im Gesetz steht. Aber geworden ist daraus nur ein Gemisch. Sie haben sich immer an diese Fruchtbarkeitsgötter gehalten, Baal, Asherah, Astarte und andere Götter aus diesen 5 neuen Völkern, mit denen sie da zusammengelebt haben. Das war für sie Leben pur. Diese verschiedenen Gottheiten, diese Fruchtbarkeitsgötter, diese Naturgötter, das war lebensbejahend. Das war nicht nur Tora, wo man dauernd irgendetwas tun musste, sondern da wurde das Leben gefeiert. Lebendiges Wasser. Und das war dann im Sinne von Hosea nicht nur Hurerei im übertragenen Sinne. Also die Hure ist ja immer die Braut Gottes, die untreu geworden ist. Es ist nicht nur eine allegorische, eine übertragene Hurerei, sondern auch im buchstäblichen Sinn galt das ganz selbstverständlich, dass Tempelprostitution erlaubt, vielleicht sogar geboten war und ganz selbstverständlich und notwendig war. Und wir verstehen diese Formulierung von Hosea, wenn es heißt, geh hin und nimm dir ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg der Hurerei nach. Da haben sich viele gefreut, so zu leben. In der reinen Natur, die Männer ein bisschen Tempelprostitution ohne dafür gestraft zu sein, so geht Leben, würden heute noch manche sagen. Und wir würden sagen, wir leben ja nicht mit solchen primitiven Naturgöttern und solchen primitiven Vorstellungen. In unserer Kultur ist ja alles humanistisch geprägt oder wenigstens ein wenig Restbestände von diesem Glauben an den lebendigen Gott ist noch da. Wir würden heute eher sagen müssen, alles, was Fortschritt bringt, alles, was Geld bringt, alles, was die Wirtschaft nach vorne bringt, Wissenschaft, künstliche Intelligenz, KI ist im Augenblick ganz groß und natürlich Klima, ganz wichtig, eine neue Religion. Alles ist alternativlos, wir hängen uns daran und zugleich merken wir im Untergrund, was man in der Öffentlichkeit gar nicht mehr sieht und gar nicht mehr sehen will, nämlich diese Formulierungen, die seinem Volk immer wieder vorgehalten wurden. Sie haben dafür sogar ihre Kinder geopfert. Da gibt es diese spezielle Formulierung, sie lassen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen. Ja, das machen wir natürlich nicht. So böse, so schlimm, sind wir nicht, so tief sind wir nicht gesunken. Wir halten die Gebote, wir sind anständig, wir sind fleißig, wir setzen uns ein für so viele Dinge. Und wenn wir genau hinsehen, dann merken wir, wir sind auf dem allerbesten Wege zu allem zurück, in diese dunkelsten und primitivsten Zeiten, die eigentlich längst hinter uns liegen. Wir könnten sagen, römische Zustände, Fressen, Saufen, Sex in allen Varianten, die man sich nur denken kann. Prostitution ist in keinem Land der Welt so frei und offen wie in unserem Land, in Deutschland. Es gibt noch so ein paar asiatische, aber in Deutschland ist das kein Problem. Auch Frauenhandel, Kindesmissbrauch, Pornografie, Untreue, Auflösung der Ordnung Gottes und fast jeder weiß das. Es funktioniert nur deswegen, weil es einen riesigen, milliardenschweren Markt dafür gibt. Angebot und Nachfrage. Wenn es keine Nachfrage gäbe, gäbe es auch kein Angebot. So einfach ist das. Und das ist alles christliches Abendland. Und wenn Muslime den sogenannten Westen, den christlichen Westen sehen, was sehen sie denn da? Sehen sie die Lahö? Sehen sie so ein paar Brüdergemeinden, so ein paar freikirchliche Gemeinden und Gemeinschaften, ein paar Restbestände von Gemeinde Jesu, wo man sich noch an das Wort hält, an die Ordnung hält, ans Evangelium hält? An diesen Gott hält, oder was sehen Sie da eigentlich? Ich sehe da nicht viel. Kaum noch etwas zu erkennen. Und wir lassen 100.000 Söhne und Töchter durchs Feuer gehen, jedes Jahr allein in unserem Land. Ist Ihnen das nicht aufgefallen? Nicht für eine große Religion, sondern weil es gerade nicht passt, weil es der Karriere im Weg ist, weil es gerade ungünstig ist, weil es finanziell eng werden könnte, weil einer dieser fünf Männer doch nicht der passende Mann und Vater war. Das ist Samaria pur. Und wir verstehen sowohl den Hass der Juden auf die Samaritaner als auch den Hass der Muslime auf eine christliche Welt. Auf eine westliche Welt, das muss man sehen und muss man verstehen, dass alles irgendwie erklärt und begründet wird, alles irgendwie wahr sein soll, dass niemand die eine Wahrheit hat. Und wir verstricken uns in teuflische Zusammenhänge und merken das nicht. Und wenn wir diesen ganzen Dreck, den geistigen, mentalen, sozialen, wirtschaftlichen, moralischen und religiösen Dreck in unserem Land und anderswo sehen, dann bleibt nur noch eins: hoffen, glauben und warten, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Bekenntnis der samaritanischen Frau am Brunnen. Wir wissen das. Sie wissen noch nicht, wen und was sie anbeten, aber sie wissen, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Das ist unsere Hoffnung. Das Rad zurückdrehen möchten viele, würde ich auch gerne. alles zurück auf den Anfang, alles einmal die Stopptaste drücken und zu sagen, wir fangen noch mal, gehen noch mal über los und fangen noch mal von vorne an, wie bei Monopoly, und wir sehen mal, ob es nicht doch anders geht. Wir drehen dieses Rad nicht mehr zurück. Das, was uns noch bleibt, ist sehen und glauben und warten und hoffen, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Und plötzlich wird diese Frau am Brunnen selbst, ohne es zu wissen, zu einer wirklich bedeutenden Prophetin. Ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und plötzlich ist sie eine Prophetin. Wenn es jetzt heißt, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, dann bedeutet das nicht Lobpreis ohne Ende, tolle Stimmung in der Gemeinde, viele Lieder, schöne Atmosphäre, sondern das bedeutet, wir haben keine andere Möglichkeit mehr, als im Geist vor dem Thron des lebendigen Gottes zu erscheinen und ihn zu bestürmen. Seine Hand, seine Gnade nicht abzuziehen. Auch in unserem Land ist das immer noch unsere Aufgabe, unser Job. Vor dem lebendigen Gott einzustehen für dieses Land. Nicht um zu jammern und zu klagen und immer noch einmal zu sagen, was es für eine ungeheure Wende ist in diesem Land in den letzten 50 Jahren. Nicht zu klagen, was da alles schief läuft, sondern für dieses Land, für diese Menschen einzutreten, zu sehen und zu hören und zu warten, dass er kommt. Und auch zu verstehen, dass er diese Samariterin, die von ihrem Volk und vom Volk der Juden so verdammt wurde, so verurteilt wurde, dass er sie nicht verdammt, nicht verurteilt, sondern dass es dann, jetzt bin ich wieder bei Hosea, in Hosea 2, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Vorher hieß es, nimm dir ein Hurenweib und Hurenkinder, mach doch das, was du sowieso schon machst die ganze Zeit, heißt das. Aber dann plötzlich dieser Wandel. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit, ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Dass selbst für dieses Volk Israel, für dieses Nordreich noch eine Verheißung besteht. Und diese Verheißung geht weiter im Buch Hosea. Hosea 6 kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Und genau das geschieht hier in Johannes 4. Da fängt er an, die Frau holt nicht ihren Mann. Sie holt alle Männer, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Alle müssen mit, alle müssen das hören. Und sie kommen noch alle und sie baten Jesus, bei ihnen zu bleiben. Und immer mehr kamen zum Glauben und seines Wortes willen und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, sondern wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Heiland der Welt. Das ist ein riesengroßer Sprung. Wenn Sie sagen könnten, was der Rose da sagt, dass wir glauben nicht deswegen, weil er da irgendwie versucht, uns zu überzeugen, zu gewinnen, zu überreden, sondern jetzt glauben wir, weil er selber geredet hat, weil wir von seinem Wort erreicht worden sind. Plötzlich steht er da. Wenn es heißt, ich will für Israel wie ein Tau sein, dass es blühen soll wie eine Lilie und seine Wurzeln sollen ausschlagen wie eine Linde und seine Zweige sich ausbreiten, dass es so schön sei wie ein Ölbaum. Das ist lebendiges Wasser. Da blüht es und wächst und sprießt. Plötzlich steht er da, der Ölbaum, das lebendige Wasser. Alles, was nötig ist. Und nur das eine Wort, das sich dann im Johannesevangelium immer noch wiederholt, ich bin's. Ich bin's, der mit dir redet. Und jetzt laufen wir wie diese Frau, gehen hin, das ist unsere Berufung, und sagen's anderen. Nämlich, wir können ja nicht anders, als von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und das sieht man schon in Johannes 4. Kommt, seht einen Menschen, ob er nicht der Christus sei. Und sie kommen. Und alles andere ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Alles andere kommt nicht von uns. Alles andere macht er auch wirklich. Und das macht er seit 2000 Jahren. Und es gelingt ihm. Und er erreicht die Menschen. Und das Wort verändert diese Welt. Und wir stehen mit diesem Wort immer noch am Beginn der Ernte. Am Beginn der Ernte. Wir sind noch nicht fertig. Die große Ernte, die wird es noch kommen. Aber am Beginn sind wir dabei. Und wir machen es genauso. Wir gehen hin. Wir reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wir können gar nicht anders. Kommt, seht einen Menschen, ob er nicht der Christus sei. Das Lamm Gottes für die Schuld der Welt, in dem alles heil liegt. Darum geht's. Das ist Pfingsten. Wir fangen an. Wir stehen am Beginn einer großen Ernte und sind gespannt, was er daraus macht. Wir beten miteinander. Herr Jesus, und wir können das ja nicht anders sagen, als du von Petrus und Johannes und den anderen Aposteln und von Paulus an durch die ganze Welt gelaufen bist, mit deinem Wort, durch deinen Heiligen Geist und irgendwann bei uns angekommen bist. Und nur darum sind wir hier in dieser Gemeinschaft, in diesem Gottesdienst, weil du jeden Einzelnen von uns auf eine sehr besondere und ganz individuelle Weise erreicht hast. Vollkommen unterschiedlich. Auch unsere Lebensläufe, die so unterschiedlich sind, unvergleichlich, aber dass du immer derselbe bist, immer Christus, der Heiland der Welt, das Lamm Gottes für die Schuld der Welt, der Herr und der König, der über allem regiert, auch der König in Israel, der niemanden aus seinem Volk einfach lässt, sondern dem Letzten nachgeht, bis er es gefunden hat. Herr, was ist das für eine unbeschreiblich große Gnade? Und so hast du uns gefunden, obwohl wir gar nicht dazugehörten. Bist uns nachgegangen in großer Geduld, gehst manchen noch heute nach und ziehst und rufst und lädst ein. Und wir dürfen dich, unseren Herrn, verkündigen, das große Geheimnis der Welt. Herr, was haben wir es gut? Wir beten dich an, wir ehren dich, wir machen deinen Namen groß, weil es nichts anderes gibt, was wir noch zu sagen hätten. Und wir hoffen auf dich, wir warten auf dich, wir sehnen uns danach, dass du offenbar wirst und wir mit dir. Danke, dass wir an dieser Verheißung uns festhalten dürfen und dass du es wahr machst, wenn die Zeit erfüllt ist. Dich wollen wir ehren, dein Wort verkündigen, deinen Namen groß machen. Wir loben dich darüber und danken von ganzem Herzen und kommen durch dich zum Vater mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.